ARD.
Ich bin hier auf jeden Fall schon öfter mal rumgeirrt, hier auf dem Gelände, und habe irgendwelche Gebäude gesucht.
Charité ist ein wirklich sehr, sehr großer, ein sehr großes Haus geworden.
Ja.
Hier auf dem Campus, alles, was Backstein ist, alter Backstein ist, ist um 1900 entstanden. Alles, was verputzt ist, ist in der Zeit der DDR neu gemacht worden und eben etwas weniger aufwendig gestaltet worden als diese Klinkerbauten daneben. Es war damals nicht anders möglich, es gab zu wenig Material.
Professor Dr. Thomas Beddies ist sowas wie ein Haushistoriker der Charité. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin. Die Charité-eigene Einrichtung hat ihren Sitz in Dahlem. Denn inzwischen hat die Charité mehrere Standorte über ganz Berlin verteilt. Aber hier in Berlin-Mitte, zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstraße, ging alles los. 1710. Erst als Pesthaus, dann als Militärlazarett mit Ausbildungsstätte.
Viele Büsten sind hier über das Gelände verteilt.
Das ist Virchow.
Ah ja, eine Büste von Rudolf Virchow, natürlich von dem Pathologischen Institut. Das macht natürlich Sinn.
Von den vielen legendären Ärzten und Wissenschaftlern, die den Ruf der Charité geprägt haben, ist Rudolf Virchow vielleicht der wichtigste. Durch ihn wird es in der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals möglich, gesundes von krankem Gewebe zu unterscheiden. Bahnbrechend für die Diagnose und Therapie vieler Krankheiten. Weitere große Namen sind Christoph Wilhelm Hufeland, Emil von Behring, Paul Ehrlich, Robert Koch, Karl Bonhoeffer. Sie alle haben an der Charité geforscht und gearbeitet. Doch es gibt auch ehemalige Ärzte, auf die die Charité nicht mit Stolz zurückblickt. Wissenschaftler, die zur NS-Zeit Dinge getan haben, die für uns heute ethisch zutiefst verwerflich sind.
Wenn man sich vorstellt, da kommen an manchen Tagen 20, 30, 40 Leichen von jungen Menschen, die Lappalien begangen haben, die von diesem Regime zum Tode verurteilt worden sind, die aktive Widerstandskämpfer waren. Und wenn man sich das vorstellt, an deren Organen wird nun geforscht.
Eine von ihnen, die 26-jährige polnische Zwangsarbeiterin Bronisława Czubakowska.
Ihr Einzelverbrechen war eigentlich, dass sie ein brennendes Stück Papier in einen Mülleimer geworfen hatte.
Von ihr habe ich in der vorherigen Folge Geheimnisvolle Orte schon erzählt, der Folge zum Gefängnis Moabit. Falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört vielleicht erst die, bevor ihr hier weiterhört. Doch unter dem Dach der Charité werden noch schlimmere Verbrechen geplant.
Wie kann es sein, dass Ärzte, die ausgebildet werden und ihren Beruf wählen, um anderen Menschen zu helfen und Menschen zu retten vor dem Tod, dass sie aktiv beteiligt sind an der Ermordung von Menschen? Das sind Jahrhunderte und Tausende von Ärzten und Schwestern und Pflegern gewesen, die an den Euthanasieaktionen beteiligt waren.
Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom RBB. Und ich bin Henrike Möller.
Da haben wir uns aber auch einen Tag ausgesucht heute. Einerseits total windig und jetzt schneit's auch noch. Richtiges Aprilwetter. Wir laufen ja jetzt auf dem Sauerbruchweg.
Wir haben den Bonhoefferweg, wir haben den Hufelandweg, wir haben den Virchow-Weg natürlich. Wir haben einen Weg, der nach einer Frau benannt ist, Rahel Hirsch, erste Professorin in Preußen für Medizin. Und die sind auch durchaus nicht unumstritten, speziell der Sauerbruchweg, weil Sauerbruchs Haltung zum Nationalsozialismus auch eine ambivalente wohl gewesen ist.
Ferdinand Sauerbruch, 1875 geboren, 1951 gestorben. Einer der legendärsten Chirurgen, die die Charité je hatte. Und eng verknüpft mit ihrem dunkelsten Kapitel, ihrer Rolle zur NS-Zeit.
Vielleicht sollte man damit anfangen, dass Sauerbruch offensichtlich eine Persönlichkeit gewesen sein muss, die faszinieren konnte. Er konnte lebendig erzählen, er konnte mit Arbeitern auf Du und Du sprechen, sodass die ihn vergöttert haben, ihn hin und her gefahren haben. Und seine Schüler in allen Zeugnissen, die überliefert sind, sprechen nur in höchsten Tönen von ihm.
Das ist der Medizinhistoriker Udo Schagen. Er hat intensiv zur Charité im Nationalsozialismus geforscht. Als Ferdinand Sauerbruch 1927 im Alter von 52 Jahren an die Charité berufen wird, ist er bereits einer der bekanntesten Chirurgen seiner Zeit. Durch ihn wurden Operationen möglich, die davor nicht denkbar gewesen waren. An der Lunge, am Herz. Für Kriegsversehrte entwickelte er eine Unterarmprothese, den sogenannten Sauerbrucharm. Doch der Star der Medizinwelt hat auch seine Allüren.
Und entsprechend auch seinem Temperament, nicht? Ja, er war, man könnte auch sagen, ein bisschen cholerisch, nicht? Ja, und konnte auch da die Studenten anfauchen, die nicht richtig spurten, und hat zum Beispiel mal einen Studenten mitgenommen und hat ihn während der Fahrt mit dem Auto geprüft. Und als der nicht richtig spurte, hat er ihn einfach auf freier Wildbahn sitzen lassen. Hat ausgeladen, nicht wahr?
Werner Potschus ist damals einer von Sauerbruchs Studenten. Fasziniert beobachtet er den großen Starchirurgen bei der Arbeit.
Über seinem Operationssaal war ein Schrägdach. Man konnte von oben runter auf den Operationstisch schauen. Das Interessante war, da bemerkte ich schon, dass er seine Instrumente alle den Schwestern entgegengeworfen hat. Bis auf die Messer, die legte er ab. Alles an die Klemmen und so. Also mussten die alles auffangen. Sie mussten ja sehr schnell operieren, weil es ja nicht die modernen Narkosen gab. Das war ein Genie ohnegleichen, ein rasant schneller Operateur.
Und ein glühender Nationalist. Die Weimarer Republik taugt Sauerbruch nicht. Wie viele ist er der Meinung, Deutschland muss sich von den Ketten des Versailler Vertrages befreien.
Und hat das dann auch am Ende der Weimarer Republik mehrfach geäußert in seiner frühen Begeisterung, Solidarität, Werbung für den Nationalsozialismus. Weil er hat ja schon 1933 mehrfach, nicht nur einmal, mehrfach, es gibt ja viele Professoren, die haben einen Aufruf unterzeichnet, aber er hat mehrfach, immer wieder, für das Deutsche Reich unter dem Nationalsozialismus geworben, weil er wirklich überzeugt war, diese neue Regierung, die führt Deutschland aus der Verelendung und aus der Unterdrückung durch die anderen Nationen im Gefolge des Ersten Weltkriegs wieder heraus.
Mit seiner Begeisterung ist Sauerbruch an der Charité nicht allein. Noch bevor im April 1933 gleich zwei Verordnungen in Kraft treten, die jüdische Ärzte aus dem Medizinbetrieb verbannen, veranlasst der damalige Charité-Leiter Gustav von Bergmann bereits ihre Entlassung. Mehr als 160 Ärzte und Professoren der medizinischen Fakultät müssen gehen.
Und nun hätte man erwartet, im Sinne der Kollegialität, die unter Ärzten sonst ja immer sehr hoch angesehen ist, dass es einen Aufstand gibt, dass die sagen, das ist ein qualifizierter junger Assistent, der hat eine wissenschaftliche Karriere vor sich, das ist mein bester Oberarzt, der muss hier bleiben. Also es ist eigentlich bis auf ganz wenige Zeugnisse nichts vorhanden, aus dem man sagen kann, dass sich irgendein auch nur ansatzweise größerer Widerstand gegen diese Entlassungen gefunden hat.
Auch die frei gewordenen Stellen werden ohne Bedenken von den neu berufenen Ärzten und Professoren angetreten. Nur einer zögert. Der junge Berliner Pharmakologe Otto Kreyer. Er wird nach Düsseldorf berufen, um dort den Lehrstuhl seines jüdischen Vorgängers zu übernehmen.
Kreyer ist der einzige deutsche Wissenschaftler, so viel wir bis heute wissen, der einen solchen Ruf abgelehnt hat. Und er hat ihn nicht einfach abgelehnt, sondern er hat einen langen Brief geschrieben, in dem er sagt, ich kann eine Wissenschaftspolitik nicht unterstützen, wo ein Kollege, nur weil er jüdisch ist, gekündigt wird. Das mache ich nicht mit und da gehe ich nicht hin.
Otto Kreyers Ablehnung bleibt nicht ohne Folgen. Die Charité-Leitung erteilt ihm Hausverbot. Das Kultusministerium macht daraus ein umfassendes Universitätsverbot. Otto Kreyer sieht sich gezwungen, nach England auszuwandern. Später macht er in Harvard Karriere. Zurück zu Ferdinand Sauerbruch, Chef der chirurgischen Klinik der Charité. Voller Begeisterung hat er die Nationalsozialisten in Deutschland willkommen geheißen. Und nun? Was hält er von den ersten politischen Maßnahmen der neuen Machthaber?
Er hat jüdische Kollegen in seiner Klinik beschäftigt. Sein erster Oberarzt, Rudolf Nissen, musste dann 33, 34 Deutschland verlassen. Dem hat er noch gesagt, er solle bleiben. Er würde schon dafür sorgen, dass er das durchsetzt. Er hat vielen einzelnen ihm bekannten jüdischen Menschen auch geholfen, durch Geld, durch Hinweise, internationale Verbindungen.
Rudolf Nissen vermittelt Sauerbruch eine Anstellung in Istanbul. Auch in die NSDAP tritt Sauerbruch nicht ein.
Was man Sauerbruch noch zu seinen Gunsten in die Waagschale werfen kann und muss, ist, dass er, als die Euthanasie, also die Ermordung geistig-körperlich behinderter Menschen anfing, nach Beginn des Krieges, die ja nicht gesetzlich geregelt war, obwohl das versucht worden war, das gesetzlich zu regeln, dass Sauerbruch mit dem Pastor Gerhard Braune persönlich ins Ministerium marschiert ist, um gegen die Ermordung dieser Menschen zu protestieren.
Während Ferdinand Sauerbruch versucht, die Krankenmorde zu verhindern, sitzt schräg gegenüber, nur wenige Meter von Sauerbruchs chirurgischer Klinik entfernt, der Mann, der maßgeblich an ihrer Planung und Durchführung beteiligt ist. Der Leiter der psychiatrischen und Nervenklinik der Charité, Max de Krienes.
Alle, die damals in der Gesundheitspolitik aktiv waren, haben ihn so gesehen, dass er der eigentliche Betreiber der Ideen, die von Hitler und den ideologischen Führungskreisen der NSDAP entwickelt worden sind für die Gesundheitspolitik, über de Krienes umgesetzt worden sind.
Max de Krienes, Österreicher, strammer Nationalsozialist. 1938 wird er an die Nervenklinik berufen. Weniger wegen seines wissenschaftlichen Verdienstes, sondern wegen seiner engen Verbindungen zum NS-Parteiapparat. Sämtliche Dokumente, die seine konkrete Beteiligung an den Krankenmordaktionen belegen, wurden nach Kriegsende verbrannt. Es gilt aber als wissenschaftlich gesichert, dass Max de Krienes die Planung und Durchführung der Euthanasiemaßnahmen maßgeblich bestimmt hat. Die Aktion T4, bei der mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen in Deutschland ermordet werden, soll von ihm beaufsichtigt worden sein. Ein Jahr zuvor, 1939, wurden im Rahmen der Kindereuthanasie bereits 5000 Kleinkinder und Säuglinge getötet, die nach Auffassung der Nationalsozialisten als lebensunwert einzustufen waren. Der Leiter der Kinderklinik der Charité, Georg Bessau, führt vor ihrem Tod schmerzhafte Impfversuche an ihnen durch. Nicht wenige sterben daran. Insgesamt werden im Zuge der Euthanasie in ganz Europa mindestens 200.000 Menschen ermordet.
Ja, das ist wirklich eine Sache, auf die wir wirklich stolz sind. Wir haben ja uns mit der Geschichte der Charité gerade im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und es ist uns also gelungen, eine Ausstellung zu realisieren in der psychiatrischen, in der ehemaligen, muss man sagen, psychiatrischen und Nervenklinik, so war die ursprüngliche Bezeichnung.
Ein alter, dunkelroter Backsteinbau. In einem lichtdurchfluteten Gang, der die verschiedenen Gebäudeteile miteinander verbindet, bleibt Thomas Beddies stehen. An den Wänden links und rechts sind Infotafeln angebracht. Mit Fotos und anderen Zeitdokumenten.
Und wir haben uns insbesondere mit den Opfern dieser NS-Medizin beschäftigt. Wir stehen jetzt gerade vor dem Bild eines kleinen Mädchens, was hier in die Charité aufgenommen worden ist und später verlegt wurde, und zwar offenbar im Bewusstsein dessen, was das Kind erwartet, in eine Anstalt, in der es dann ermordet wurde. Wir haben versucht, dieses Kind sozusagen nochmal irgendwie hervortreten zu lassen und haben seine Krankengeschichte gefunden.
Ich schaue in das Gesicht eines jungen Mädchens, vielleicht 8, 9 Jahre alt. Schulterlange Haare, Pony, schüchternes Lächeln auf den Lippen. Ihr Foto ist von bunten Kinderbildern umrahmt, die sie kurz vor ihrem Tod gemalt hat.
Aber was hatte das Kind denn?
Das hatte wahrscheinlich einen, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Kind einen erworbenen Hirnschaden gehabt aufgrund eines Unfalls. Ja.
Sicherlich hat auch der Protest von Sauerbruch und der kirchlichen Kreise dazu geführt, dass diese Aktionen dann nicht mehr, wie ursprünglich geplant wurde, weitergeführt worden sind.
Offiziell erklärt Hitler die Aktion T4 1941 für beendet. Doch die Euthanasie geht weiter. Dort, wo die Öffentlichkeit sie nicht sieht. In besetzten Gebieten, in abgeschirmten Klinikbereichen, in Konzentrationslagern. Dort, in den KZs, müssen Menschen, die aus Sicht der Nazis als lebensunwert einzustufen sind, auch furchtbare Menschenversuche über sich ergehen lassen. Zehntausende werden dabei ermordet. Und einer ist darüber mit großer Wahrscheinlichkeit unterrichtet. Ferdinand Sauerbruch. Denn er ist nicht nur Chirurg an der Charité. Er ist auch höchster Mediziner im Reichsforschungsrat.
Das heißt, er entschied über alle Forschungsanträge, die in der Medizin gestellt worden sind. Das umfasste natürlich auch Forschungsanträge, die Forschung in den Konzentrationslagern umfassten. Aber wir wissen nicht, was er da im Einzelnen lesen konnte. In den Forschungsanträgen stand ja nicht drin, wir haben vor, im Konzentrationslager XY 137 Menschen dieses und dieses schädigende Medikament zu geben und das auszutesten.
Ferdinand Sauerbruch, was für eine ambivalente Figur. Auch wenn er vielleicht nicht jedes Detail kannte, mit seinem Zutun wurden tödliche Experimente an KZ-Häftlingen durchgeführt. Entweder, weil er sie explizit genehmigt oder bewusst weggeschaut hat.
Ja, und jetzt stehen wir eben vor dem Anatomischen Institut. Auch hier haben wir eine dieser Stelen.
Die Charité hat in den letzten Jahren viel dafür getan, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Seit 2018 führt über das Campusgelände ein Erinnerungsweg. An 6 Stelen wird vor den jeweiligen Instituten über Menschenversuche und Gesundheitspolitik in der NS-Zeit informiert. Und über die Vertreibung jüdischer und politisch unliebsamer Kollegen.
Was steht denn da über den Säulen hier beim Eingangsbereich? Das ist ja ein Spruch in Gold.
Ja, die Anatomen sind ja von Hause aus sozusagen Lateiner. Hic locus est, ubi mors gaudet, succurrere vitae. Dieses ist der Ort, wo der Tod sich freut, dem Leben zu dienen.
Ich muss schlucken. Denn im Kontext des Nationalsozialismus liest sich dieser Satz unfassbar zynisch. Und damit kommen wir zu einem weiteren Charité-Arzt und seinem Handeln im Dritten Reich. War er Mordhehler oder nur, in Anführungsstrichen, Opportunist? Handlanger der Nationalsozialisten oder lediglich ein ignoranter Wissenschaftler? Die Rede ist vom Anatom Hermann Stieve.
Er wurde ja 1935 nach Berlin berufen auf die Leitung des Instituts für Anatomie. Das war damals ein sehr großes Institut und das war durchaus mit Prestige verbunden, dieses Institut zu leiten. Und das war auch eindeutig nicht eine politisch motivierte Berufung, sondern das war aufgrund seines wissenschaftlichen Ansehens, dass er diese Professur bekommen hat, diesen Lehrstuhl.
Andreas Winkelmann ist Anatom und hat selbst über 10 Jahre in eben jenem anatomischen Institut gearbeitet, vor dem Thomas Beddies und ich gerade stehen. In der Zeit hat er viel zu Berliner Anatomie in der NS-Zeit geforscht. Vor allem zu Hermann Stieve.
Hermann Stieve hat sich für die Geschlechtsorgane, die Organe der Fortpflanzung interessiert und hat die vor allem mikroskopisch, also histologisch untersucht. Und was ihn interessierte, waren insbesondere bei den weiblichen Geschlechtsorganen der weibliche Zyklus, der Menstruationszyklus. Also die Struktur des Uterus, also der Gebärmutter und des Eierstocks, die ändern sich im Laufe des Zyklus. Das kann man unter dem Mikroskop sehen. Und das hat er sich angeschaut. Und was ihn vor allem interessiert hat, waren Einflüsse auf diese Veränderungen. Einflüsse im Sinne von zum Beispiel psychische Einflüsse.
Dass sich die Psyche auf den Körper auswirkt, dass es sowas gibt wie Psychosomatik, das wissen wir mittlerweile. Damals in den 1920ern und 30ern ist Stieves Forschungsfrage allerdings absolut neu. Doch Stieve hat ein Problem. Für seine Forschungen braucht er die Leichname junger Frauen. An die ranzukommen ist schwierig. Bis die Nationalsozialisten an die Macht kommen.
Die Zahl der Hinrichtungen nahm während des Nationalsozialismus drastisch zu. Insbesondere auch die Zahl der Frauen. Während Frauen ja als Mörderinnen früher außerordentlich selten überhaupt aktiv geworden sind und die meisten hingerichteten Männer waren, wurde das im Nationalsozialismus anders. So waren immer noch die meisten Männer, aber sehr viel mehr Frauen.
Das war nochmal der Medizinhistoriker Udo Schagen. 1943 erreicht die Zahl der Hinrichtungen ihren Höhepunkt. 1180 Menschen werden allein in Berlin von den Nationalsozialisten getötet. Hermann Stiewe wittert seine Chance. Dadurch erhält das Institut einen Werkstoff, den kein anderes Institut der Welt besitzt, notiert er. Er sei verpflichtet, diesen Werkstoff entsprechend zu bearbeiten. Menschen als Werkstoff.
Wenn eine Hinrichtung geplant war, dann wurde tatsächlich unter anderem eben auch die Anatomie informiert mit einem Brief. Dann hat der Direktor Hermann Stiewe schriftlich zugesagt, dass er Interesse hat und hat dann einen Anatomiewärter, einen Anatomiediener geschickt, der mit dem Auto dahin gefahren ist. Und der hat dann einen Leichnam oder mehrere ins Auto geladen und zum Institut transportiert. Also das sind so etwa 6 Kilometer, das kann man also in einer Viertelstunde, 20 Minuten schaffen. Und es war schon auch so, dass das so ein bisschen zeitkritisch war. Also von außen sieht so ein Körper nach 3 Tagen ja noch gleich aus, aber um die Gewebe zu untersuchen, da geht es dann schon um Stunden, dass die Zellen sich noch nicht auflösen. Darum ging es halt schon auch darum, das möglichst am selben Tag immer den Körper in die Anatomie zu bringen.
Mindestens 200 weibliche Hinrichtungsopfer hat Hermann Stiewe in den Jahren 1933 bis 1945 ohne ihre Einwilligung zu Forschungszwecken seziert. Eine von ihnen, die 26-jährige polnische Zwangsarbeiterin Bronisława Czubakowska. Bronisława Czubakowska wird als junge Frau von den Nazis nach Deutschland verschleppt. Dort muss sie erst in einer Jutefabrik Zwangsarbeit verrichten, bis sie schließlich 1942 wegen Brandstiftung zum Tode verurteilt wird. Für eine Tat, zu der sie wahrscheinlich gezwungen wurde, wie Recherchen von Klaus Leutner ergeben haben.
Und laut Protokoll hat dann der Potsdamer Staatsanwalt die Zelle um 20 Uhr betreten und hat ihr die Entschließung des Gerichtes noch einmal vorgelesen und sagt, und morgen um 5 Uhr werden sie enthauptet.
In der Todeszelle in Plötzensee schreibt Bronisława Czubakowska einen Abschiedsbrief an ihre Eltern. Und sie hält schriftlich fest, was mit ihrem Leichnam nach ihrem Tod passieren soll.
Sie legt Wert darauf, dass sie im Grab der Mutter beigesetzt werden möchte.
Doch den Nazis ist das egal. Wenige Minuten nach ihrem Tod wird Bronisława Czubakowska von einem Mitarbeiter Hermann Stiewes abgeholt und ins Anatomische Institut gebracht.
Stieves These war, dass äußere emotionale Ereignisse auf die Fruchtbarkeit eine Auswirkung haben. Speziell der Begriff von Stiewe geprägt, der Schreckblutung, das heißt eine Blutung, die kurz nach einem eingreifenden Ereignis stattfindet, oft bei den Frauen nach vielen Monaten, nachdem die Blutung ausgesetzt hatte, weil unter Haftbedingungen sehr häufig der Eisprung und damit die ganze Regel aussetzt und dann trotzdem eine Blutung eintritt in diesem Augenblick einer höchsten emotionalen Betroffenheit.
Eine größere psychische Belastung als die Aussicht, bald hingerichtet zu werden, kann es wohl kaum geben. Das macht weibliche Hinrichtungsopfer wie Bronisława Czubakowska, so makaber das klingen mag, für Hermann Stiewe zu den perfekten Kandidatinnen für seine Forschung.
Hier gibt es auch eine kleine Vitrine mit der Geschichte des Instituts. Und hier wird unter anderem rechts auch der Fall Stiewe verhandelt, könnte man sagen. Und hier sehen Sie dann die Listen, die Stiewe selbst nach dem Krieg noch zusammengestellt hat, auf Geheiß der Roten Armee, also der sowjetischen Militäradministration.
Das sind die Namen der Frauen, die er seziert hat. Todesdatum und Geburtsdatum. Ja. Und da sieht man auch, dass alle sehr jung waren, so etwa 20, 30 Jahre, ja, die meisten. Ja,
ja. Bronisława Czubakowska ist dabei. Ihr Name ist aber nicht der einzige auf der Liste, der mir bekannt vorkommt. Libertas Schulze-Beußen steht da. Die Frau von Haro Schulze-Beußen. Von ihm erzähle ich in der Folge zu Görings Ministerium. Hört da gern mal rein, zu finden in der ARD-Audiothek. Beide, Libertas Schulze-Beußen und Haro Schulze-Beußen, waren Mitglieder der Widerstandsgruppe, die als Rote Kapelle bekannt wurde. Als ich zum ersten Mal von Hermann Stiewe gehört habe, stand mein moralisches Urteil ziemlich schnell fest. Ethisch absolut verwerflich. Aus heutiger Sicht werden das viele so empfinden. Aber tatsächlich tun wir Hermann Stiewe damit etwas Unrecht, findet Andreas Winkelmann.
Es war einfach so, dass es auch schon vor der NS-Zeit üblich war, dass Hingerichtete in die Anatomie kamen. Das war ja kein neues Recht, das die Nazis geschaffen haben. Das war einfach zu der Zeit so. Man wäre eigentlich offenbar gar nicht auf die Idee gekommen, die Menschen zu fragen, oder die hatten dieses Recht nicht. Es war auch vielleicht keine so demokratische Gesellschaft wie unsere heutige. Sowas wie individuelle Autonomie war halt was für die Elite, aber nicht für alle sozusagen. Und darum hat man in den 20er, 30er Jahren die Menschen eben nicht gefragt, sondern die sich keine Bestattung leisten konnten, die kamen halt dann in die Anatomie, ne? weil dann die Anatomie die Bestattung übernommen hat. Und dann erwarb die Anatomie damit das Recht, so einen Körper zu verwenden.
Es war zu jener Zeit also ganz normal, dass Anatomen an den Körpern hingerichteter Menschen geforscht haben. Erst in den 60er, 70er Jahren beginnt die Gesellschaft allmählich anders darüber zu denken. Seitdem gibt es die sogenannten Körperspenden. Sprich, die Person legt explizit vor ihrem Tod fest, dass ihr Leichnam der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Dann, nur dann, dürfen Anatomen daran arbeiten. Hermann Stiewe wird für seine Taten nach dem Krieg nicht verurteilt. Es gibt keine Anklage, keinen Prozess. Mehr noch, Hermann Stiewe darf seinen Posten am Anatomischen Institut behalten.
Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass tatsächlich auch das in den Nürnberger Ärzteprozessen keine Rolle spielte. Also die Tatsache, dass Anatomen Hingerichtete verwendet haben, das war nicht Thema der Nürnberger Ärzteprozesse. Wo er sich rechtfertigen musste, also sich rechtfertigen musste er schon, und zwar vor der Universitätsleitung, aber auch vor Opferverbänden und vor den Alliierten. Glaube ich nicht so sehr, weil er prinzipiell Hingerichtete verwendet hat, sondern weil er eben politische Opfer verwendet hat.
Hermann Stiewe redet sich erfolgreich raus. Er habe nicht gewusst, wen er da seziere. Doch Andreas Winkelmanns Forschungen haben ergeben, das stimmt nicht. In mehreren Fällen hat Stiewe sogar Gefängniswärter über die getöteten Frauen befragt. In der Hoffnung, so an nützliche Informationen für seine Forschung zu kommen. Auch Ferdinand Sauerbruch, der Starchirurg, darf nach dem Krieg an der Charité bleiben.
Alle Ordinalen wurden zunächst mal abgesetzt und die wurden geprüft und dann wurden einige bestätigt bei der Wiedereröffnung, die ja nur kurze Zeit geschlossen war. Und Sauerbruch gehörte zu denen, die bestätigt wurden, die wie die meisten seiner Kollegen, die nicht NSDAP-Mitglieder waren, die noch da waren, viele, die fürchten mussten, von der Roten Armee oder der neuen Besatzungsmacht in Haft etwa genommen zu werden, sind ja aus Berlin geflohen. Aber die, die da geblieben sind und die berühmt waren, sind bestätigt worden.
Ärzte werden dringend gebraucht. Das Gesundheitssystem ist so kurz nach dem Krieg am Rande des Kollapses. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, sagt der Medizinhistoriker Udo Schagen.
Die sowjetische Besatzungszone und die junge DDR hatte das Problem, dass sie sich gerne mit berühmten Namen schmücken wollte.
Als die Kinderärztin Ingeborg Rappoport in den 50er Jahren an die Charité kommt, ist sie ziemlich irritiert. Dass noch so viele Ärzte mit Nazi-Vergangenheit dort arbeiten und so wenige SED-Genossen, damit hätte sie nicht gerechnet. Nicht nur ein subjektiver Eindruck. Bis 1952 liegt der Anteil ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den medizinischen Fakultäten der DDR bei knapp 43%.
Wir waren an der Charité zum Beispiel an unserer Kinderklinik 1, 2, 3, 4 Genossen. Und alle anderen waren natürlich noch abwartend oder sogar feindselig, sogar besonders also die Oberärzte. Jeden Mittag im Casino haben diese Oberärzte uns armen kleinen Genossen provoziert und wurden dann wütend über uns, wenn wir diskutierten, standen auf, schmissen die Tür zu. Also es war ziemlich schreckliche Erinnerung.
Dieses Interview mit Ingeborg Rappoport ist schon ein paar Jahre alt. Sie ist 2017 gestorben. Im Alter von 104 Jahren. Ingeborg Rappoport ist Jüdin. Im September 1938, kurz vor der Pogromnacht, wandert sie in die USA aus. Nach dem Krieg ringt sie lange mit sich, ob sie in ihre Heimat zurückkehren soll.
Für mich war es natürlich zunächst kein anderes Deutschland. Will ich in dieses Deutschland wieder zurückgehen, was mich ja verstoßen hatte. Also war für mich ein schwerer Entschluss. Nach Westdeutschland wäre ich zu der Zeit auf keinen Fall gegangen. Es hat mich gelockt, ein anderes Deutschland mit aufzubauen.
Schon in den USA haben sich Ingeborg Rapoport und ihr Mann der Kommunistischen Partei angeschlossen. Ihr Mann, Samuel Mitja Rapoport, ist genau wie sie Arzt. Als er 1952 an die Charité berufen wird, um dort das Institut für Biochemie zu leiten, sagt das Ehepaar Rapoport zu. Doch was sie vor Ort vorfinden, hat mit ihrer Erinnerung an die einst prestigeträchtige Einrichtung wenig zu tun. Die Charité liegt in Trümmern. Das Institut für Biochemie ist verwaist.
Die Labore waren total vereinsamt. Da hing eine nackte Glühbirne von der Decke herunter. Und es war kein Mensch außer einem einzigen Studenten. Und das alles musste aufgebaut werden zu einem funktionierenden Lehr- und Forschungsinstitut innerhalb von 3 Monaten.
Nicht nur dem Institut für Biochemie fehlt es an Inventar und der nötigen Ausstattung. Der Mangelzustand zieht sich durch die gesamten medizinischen Einrichtungen der neu gegründeten DDR.
Viele Substanzen, die für die Forschung gebraucht wurden, gab es damals nicht zu kaufen, weil wir nicht genügend Valuta hatten und musste alles selbst gemacht werden, was natürlich Zeit kostet. Wichtige Zeit, die andere westliche Staaten natürlich nicht dran geben mussten, weil sie das kaufen konnten, diese Substanzen.
Was ziemlich demotivierend klingt, löst in Ingeborg Rapoport und ihrem Mann jedoch das genaue Gegenteil aus.
Es war eine wunderbare Atmosphäre des Aufbaus. So ein fröhliches Miteinander. Und tatsächlich am 1. September war es bereit, die Studenten zu lehren und mit Forschung anzufangen. Also es gab sehr viel Initiative an diesem Institut, wie auch ich an meiner Laufbahn gesehen habe, dass sehr viel eigenes Denken und Wollen hineingetan war.
Kurze Zeit später, 1958, beginnt auch Ingeborg Rapoport an der Charité zu arbeiten, in der Pädiatrie. In den kommenden Jahrzehnten wird sie sich über die Grenzen der DDR hinweg einen Namen machen als eine der renommiertesten Kinderärztinnen ihrer Zeit. Ihr Fokus? Neugeborene, sprich Neonatologie, damals ein völlig neuer Bereich. Wie lässt sich die Säuglingssterblichkeit verringern?
Polio zum Beispiel, Poliomyelitis, gab es damals noch. Auch Diphtherie gab es noch, Tuberkulose. Wir waren ja auch eine längere Periode besser als der Westen, besser als Westdeutschland. Es gibt ja Sterblichkeits- und Morbiditätsstatistiken, an denen man sich gegenseitig aneinander messen kann. Es war also ein bisschen Konkurrenz, ja.
Die Charité wird zur Vorzeigeeinrichtung der DDR. Sie soll demonstrieren, was die Medizin der Ostblockländer zu leisten imstande ist. Doch schon bald bekommt Ingeborg Rapoport die Konkurrenz zwischen Ost und West noch auf eine ganz andere Weise zu spüren.
Der Fluss in den Westen war natürlich furchtbar schmerzhaft. Erst ging der Chef und da sind die anderen, die Oberärzte, hinterher. Es hat uns bedrückt, weil wir uns gefragt haben, was haben wir falsch gemacht? Sind wir schuld daran? Außerdem haben wir auch natürlich die Last empfunden, wenn wir plötzlich 3, 4 Oberärzte an einer Klinik verloren.
So, wo gehen wir jetzt rein? Sie schließen eine Tür auf.
Ohoho, wow, Zeitreise. Thomas, Baddies und ich betreten einen maroden, völlig verstaubten Hörsaal. Hier muss seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen sein.
Dieser Hörsaal war am Ende des Zweiten Weltkriegs ziemlich gründlich zerstört. Und dann ist er nach dem Krieg wiederhergestellt worden und wurde dann wohl auch noch eingeweiht. Das Problem war nur, dass dann 1961 ja die Mauer gebaut wurde. Und dieser Hörsaal steht direkt an der Mauer, sodass hier kein Unterricht mehr stattfinden konnte. Und das hat zur Folge gehabt, dass dieser Hörsaal seit 1961 quasi in diesen berühmten Dornröschenschlaf gefallen ist.
Der Hörsaal hat die typische Amphitheaterform. Der Dozent unten, die Studenten in einem Halbkreis um ihn herum, in einem treppenartig verlaufenden Sitzbereich. Ich klettere ein paar Stufen hoch. Stühle, Klapptische, Böden, alles ist mit einer orangebraunen, bröseligen Schicht bedeckt. Wahrscheinlich eine Mischung aus Staub und abgeblättertem Putz. Von der Decke hat sich die Verkleidung gelöst. Das Gebälk blitzt durch.
Jetzt sind wir hinter den Hörsaal gegangen. Quasi sind wir unter den Stühlen.
Und schauen jetzt. Und hier hat man also jetzt den direkten Blick aufs Alexanderufer, man hat den direkten Blick auf den Hauptbahnhof. Und damit haben wir, wenn wir jetzt sozusagen nahe gucken, auch den Blick auf die Mauer, denn das war ja die Mauersituation. Er war dann auch sehr schnell mit Stacheldraht und so weiter bewehrt.
Also Fluchtversuche direkt von hier gab es dann eher keine.
Gibt's nicht, aber wenn man sich ein bisschen vorbeugt, links von uns das Medizinhistorische Museum. Und hier am heutigen Medizinhistorischen Museum gibt es tatsächlich einen Ort, von dem aus ein Mann in die Spree gesprungen ist und versucht hat, das andere Ufer zu erreichen. Der ist erschossen worden. Die Leiche wurde wieder zurückgeholt, sozusagen auf DDR-Gebiet, aus der sogenannten Strahlenklinik oder auch aus der Nervenklinik hier konnten die Schwestern das mit ansehen. Da gibt es auch Zeitzeugenberichte. Und dann ist die Leiche ganz offenbar in die Gerichtsmedizin gekommen.
Der Name des Mannes, Günther Littfien. 24 Jahre jung, Schneider von Beruf. Und der erste DDR-Bürger, der an der Mauer erschossen wurde.
Die Mauertoten haben wir immer als besonders bedrückend empfunden. Da war auch bei der Untersuchung immer eine besonders bedrückende Atmosphäre im Sektionssaal.
Gunther Geserik ist Rechtsmediziner. Ab den 60er Jahren arbeitet er am Gerichtsmedizinischen Institut der Charité. 1987 wird er zum Leiter ernannt.
Soweit ich mich erinnere, kamen zu allen Toten von der innerdeutschen Grenze Vertreter des Ministeriums für Staatssicherheit. Und die haben uns manchmal noch gesondert. Belehrt, dann haben wir eigentlich routinemäßig gesagt, wir sind Verschwiegenheit gewohnt. Die zusätzliche Belehrung ist überflüssig, aber wenn Sie meinen, jawohl. Und zeitweise bei bestimmten Fällen haben die uns auch abgeschirmt. Also ich kann mich an einzelne Fälle erinnern, da haben wirklich Mitarbeiter der Staatssicherheit die Zugänge zum Sektionssaal blockiert und haben nur die, die unmittelbar jetzt an diesem Fall im Sektionssaal arbeiteten, reingelassen. Und bei brisanten Fällen wurden sämtliche Unterlagen, also Schriftstücke, Protokolle, Gutachten, Fotografien, Filme, einkassiert von der Staatssicherheit. So, dass wir auch in unserem Archiv keinen Beleg über diesen Fall hatten.
Wir blicken jetzt auf das Bettenhochhaus der Charité. Für mich ja das Wahrzeichen der Charité, wobei das ja noch relativ neu dazu gekommen ist.
Ja, Prestigeprojekt der DDR. Das hat man eben in Form eines Hochhauses gemacht und auch das ist wohl kein Zufall, weil dieses Hochhaus weithin sichtbar auch nach Westen wirkte, so kann man das wohl sagen.
Nicht mal 10 Jahre, nachdem das Bettenhochhaus fertiggestellt ist, fällt die Mauer. Und das Wort Konkurrenz bekommt für die Charité plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Auf einmal liegen die Kliniken, mit denen sie sich messen muss, nicht mehr im Ausland. Sie sind direkt vor der Haustür, in West-Berlin. Doch die Charité meistert den Umbruch. Auch heute noch, über 30 Jahre später, ist sie eine der, vielleicht auch die, bekannteste Klinik Deutschlands. Eine Klinik, die ihre 300-jährige Geschichte aufgearbeitet hat. Die hellen und die dunklen Kapitel. In der nächsten Folge geht es um Umweltverbrechen, Stasi-Intrigen und einen der schlimmsten Unfälle der DDR-Industriegeschichte. Und das alles hinter der glänzenden Fassade eines der absoluten Prestigeprojekte der SED, dem Kraftwerk Schwarze Pumpe.
Der psychologische Druck, na, eigentlich bis an die Schmerzgrenze. Weil ja, es gab nur ein Gaswerk von dieser Größenordnung für die Versorgung von 70% der Bevölkerung. Wer wollte schon den Gasherd zu Hause anmachen, kochen oder heizen und es kam kein Gas raus. Das musste laufen.
Zum Schluss würde ich euch gerne noch einen weiteren, wirklich tollen Geschichtspodcast ans Herz legen. Beziehungsweise übernimmt Host Mirko Trotschmann das mal eben selbst.
Hä? Die Musik kenne ich doch aus dem ZDF. Ja, genau. Terra X gibt es jetzt auch als Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und der Host des Podcasts Terra X History. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch einmal bei uns reinhören würden. Alle 14 Tage gibt es 45 Minuten lang Spannendes und Ungehörtes aus der Geschichte und was diese Themen noch heute mit unserem Alltag zu tun haben. Deutscher Kolonialismus, Taiwan oder unsere neue Folge zur Globalisierung sind nur einige der Themen. ZDF, Terra X History, der Podcast, natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Das war Geheimnisvolle Orte vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinholz. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Dagmar Wittmers. Von ihr stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte Charité. Einige der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, hat sie geführt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in der ARD Audiothek und empfehlt ihn weiter.